Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Wie wenn eine riesige Handvoll Edelsteine über der Landschaft ausgeleert hätte, funkelt und glitzert Städte und Dörfer in der Nacht. Heller leuchten die Schaufenster, von Skiwerfer angestrahlte Kirchen und historische Gebäude, taghell ausgeleuchtete Plätze, Flutlicht überstrahlte Fußballstadien und Freizeitanlagen, Werbung und Neonschriftzeug in allen Farben auf Dächern und an Fassaden. In besiedelten Gebieten ist die Nacht mehr oder weniger zum Tag geworden. Die Bibelwort, es werde Licht, praktisch zur 24-Stunden-Realität. Am René Kobler, Hobbyastronom und Umweltingenieur an der Fachhochschule Nordwestschweiz, macht die Entwicklung Sorgen. Als Vizepräsident von Dark Sky Switzerland engagiert er sich beruflich und privat gegen zu viel Kunstlicht in der Nacht, gegen die Lichtverschmutzung. Dass unsere Nächte je länger je weniger wirklich richtig dunkel werden und der Blick in den Sternenhimmel wegen dem Kunstlicht in der Nacht je länger je schwieriger wird, sagt René Kobler, sei vielen Leuten noch immer kaum bewusst. Auch wenn amerikanische Astronomen schon vor mehr als 60 Jahren zum ersten Mal auf die Lichtverschmutzung aufmerksam gemacht haben. Sie haben jetzt mal gemerkt, dass sie wegen vielen Kunstlicht, das von der Erde aus Richtung Himmel strahlt, mit ihren Teleskop die Sterne immer schlechter sehen.
Circa 1940 merkt man, dass in Los Angeles oder verschiedenen Weltstädten das zu einem echten Problem geworden ist, dass man astronomische Beobachtungen nicht mehr an diesen Sternwarte können machen. Aber natürlich sind Astronomen eine kleine Gruppe von der Gesellschaft. Und man hat dann das Problem insofern in Anführungszeichen gelöst, dass man die grossen Teleskope in die Wüsten herausgestellt hat, wo es keine Siedlungen hat und keine Lichtverschmutzung. Und dort ist die Luft auch noch ein bisschen besser.
So weit, so gut. Was aber, wenn der Trend zu immer mehr Beleuchtung weitergeht? Wenn jede hinterste und letzte Gemeinde ihre Kirche auch noch beleuchten will und ein paar mittelalterliche Mauerreste dazu auch noch gerade. Und wenn auch Private ihre Gärten und Hauswände mehr und mehr anstrahlen und Leuchtreklamen je länger je mehr wie Pilze zum Boden ausschiessen, verblassen dann auch die Sterne über der Atacama-Wüste und Sternforscher müssen irgendwann einmal auch dort ihre Teleskope einziehen. In diese Richtung geht, sagt René Kobler. Auch heute schon. Der Himmel werde heller, auch über unbewohntem Gebiet. Die Beleuchtung nehme zu, wo man anschaut.
Und zwar sehr stark. Nicht nur linear, sondern exponentiell. Das heisst, jedes Jahr haben wir ungefähr 6-9% zusätzliche Lichtemissionen. Jedes Jahr. Also wenn ich das nächste Jahr 6-9 habe, habe ich das übernächste Jahr wieder 6-9, aber da ist der Zins und Zinseszins dann schon dabei, oder? So ist es bei Licht. Und das belegen Daten. Ein italienischer Astrophysiker hat im 2001 mit einem Satellit auf etwa 1000 Kilometer Höhe einmal die Welt fotografiert. Und da gibt es dann Bilder dazu, wo in verschiedenen Farben, blau, gelb, rot, schwarz und so weiter, einen Weltatlas darstellen. Und zwar ein Atlas bei Nacht. Nicht bei Tag, sondern bei Nacht. Und da sieht man, wie die Städte sich sehr stark von dem Schwarzen, wie es eigentlich sein sollte, oder abhebend. Und er hat dann auch Berechnungen gemacht in Italien, dass in den letzten 30 Jahren die Lichtemissionen zwischen 500 und 1000% zugenommen hat. Wenn man sich überlegt, die Bevölkerung hat in diesen 30 Jahren niemals um das zugenommen, oder? Das sind viel, viel weniger Prozent. Und da merkt man einfach, dass explodiert.
Und das nicht nur in Italien. Auswertungen von Satellitenaufnahmen vom US-Militär im Rahmen vom Nationalen Forschungsprogramm 48 Landschaften und Lebensräume der Alpen, wo man unter anderem die Entwicklung von Nachtlandschaften untersucht hat, zeigen nämlich, dass zwischen 1992 und 2000 in ganz Europa die beleuchteten Flächen grösser geworden sind. Also die Städte langsam aber sicher mit den Agglomerationen, mit den Industriezonen und Nachbarstädten zusammenwachsen. Und auch die Intensität der Beleuchtung in den Randgebieten deutlich zunimmt. Alle grossen Städte im europäischen Raum, zeigt die Untersuchung, sind in den letzten 10 Jahren deutlich heller geworden. Und Regionen wie z.B. Benelux-Staaten und das Ruhrgebiet in Deutschland sind in diesem Zeitraum zu einer mehr oder weniger einheitlich beleuchteten Fläche zusammengewachsen. Und selbstverständlich macht die Entwicklung zu immer mehr Ausserraumbeleuchtung, die die Nacht heller macht, auch von der Schweiz nicht Halt. Das heisst, die Zahlen, sagt René Kobler,
dass wir auch da exponentielles Wachstum pro Jahr zwischen 6-9% haben. Und mal ganz einfach gesagt, die Schweiz ist im Jahr 2000 doppelt so hell in der Nacht wie im Jahr 1990. Also innerhalb von 10 Jahren hat sich das verdoppelt.
Und das, obwohl die Bevölkerung in der Schweiz in dieser Zeit nur gerade um knapp 7% von gut 6,7 Millionen auf 7,2 Millionen gewachsen ist. Es wird also beleuchtet am Teufel ein Ohr ab. Da noch eine Reklamentafel, die man anleuchten kann, dort noch eine Lampe mehr, um den Vorplatz zu beleuchten, da Fassaden anstrahlen und wieso dann auch nicht noch gerade den Brunnen ausleuchten, damit das Wasserspiel so richtig schön zur Geltung kommt. Der Lust, am und der Fantasie beim Beleuchten sind offenbar kaum Grenzen gesetzt. Kommt dazu, dass die Leuchten heute dank technischer Verbesserungen immer wie effizienter werden. Dass also an manchem Ort, wo es früher 80 Watt Birre gebraucht hat, heute eine 50 Watt würde lange. Aber wer will dann schon zurückbuchstabieren? Und so wird dann halt da und dort ein Objekt statt sanft beleuchtet, regelrecht mit Licht überflutet. Und leisten kann man sich die Beleuchterei ja problemlos, sagt René Kobler.
Es hat sicher damit zu tun, dass Leuchten, das Strom, um Licht zu produzieren, sehr, sehr billig ist. Ein Beispiel aus dem Mittelalter ist, ein Durchschnittsverdiener musste einen ganzen Tag arbeiten und den Tageslohn in eine Kerze investieren, damit er am Abend noch ein Licht hatte. Das heisst, er hat sich sehr überlegt, das war für ihn teuer gewesen. Heutzutage steht das Einschalten oder das Drucken von einem Schalter, um Licht zu haben, in keinem Verhältnis zum Lohn, den man hat. Oder? Also es ist billig und vielmals, was billig ist, mit dem geht man verschwenderisch um.
Und nicht nur der Strom zum Licht machen ist günstig, auch die Leuchten selber reissen niemandem ein Loch ins Portemonnaie.
Leuchten sind sehr günstig, auch zum Kaufen. Also man kann im Baumarkt hinkommen und im Aktionspreis für 6,90 Franken 500 Wattstrahler kaufen. Und wie schnell ist der Griff zu dem Regal und schon tut man seinen Garten beleuchten.
Oder die Garageneinfahrt, oder den Briefkasten vor dem Haus, oder die Geranie vor dem Küchenfenster und. Dass wegen dem Ausleuchten vom Aussenraum die Nacht langsam zum Tag wird, dass es auch mitten in der Nacht nicht mehr wirklich dunkel ist und dass man vor allem über den Städten am erleuchteten Nachthimmel nur noch ein paar wenige Sterne sieht, scheint ausser den Astronomen kaum jemand so richtig zu stören. Das, sagt René Kobler, hat verschiedene Gründe.
Erstens einmal, es ist ein schleichender Prozess. Der Mensch ist relativ ungeeignet, schleichende Prozesse wahrzunehmen. Also wenn diese Woche eine neue Leuchte ankommt und in 2 Wochen nochmal und in einem Jahr nochmal, man registriert das gar nicht. Und erst wenn man 2 Fotos nebeneinander legt, eine vor 30 Jahren und eine heute, verschreckt man fast, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das Zweite ist, Licht hat etwas Positives von der Kultur her, weil wir sind Lebewesen, die Licht haben müssen, um uns zu orientieren in der Umgebung. Und so gibt es einen Haufen positive Effekte von Kunstlicht.
Dass man dank dem Kunstlicht in der Nacht besser sieht zum Beispiel, oder dass man sich im Dunkel der Nacht dank dem Licht sicherer fühlt. Dazu kommt, dass man den Sternenhimmel auch darum nicht vermisst, weil man sich schon daran gewöhnt hat, dass man von den 2000 Sternen, die man eigentlich sollte sehen, wenn es keine Wolken hat, wegen dem vielen Kunstlicht, das den Himmel beleuchtet, nur noch einen Bruchteil davon kann sehen. Und wer die dunkle Nachtlandschaft und den Sternenhimmel nicht vermisst, kann sie auch nicht wertschätzen. Und wer nicht wertschätzt, schützt auch nicht. Und wer die Dunkelheit der Nacht nicht als schützenswertes Gut anschaut, beleuchtet weiter. So einfach ist das. Kommt dazu, dass der Einzelne, der seinen Garten beleuchtet oder mit einer Leuchtreklame auf sein Geschäft will aufmerksam machen, offenbar nur selten über den eigenen Nasenspitz ausdenkt und seinen Wunsch nach mehr Licht nie in einen grösseren Zusammenhang stellt. Das, sagt René Kobler, sei ein bekanntes Phänomen in der Umweltpsychologie.
Man kennt das als Allmendeklemme. Das Individuum will etwas machen, aber es sieht den Zusammenhang nicht ein, wenn das alle so machen. Und bei Licht ist es so, wenn ich einen Baum anstrahle, dann kann man schon sagen, ja, nur ich mache das. Aber mit mathematischer Exaktheit ist das auch ein kleiner Beitrag, aber es ist einer an die Aufhellung vom Aussenraum. Und wenn das jetzt 1 Million Leute denken, dann ist es halt eben einmal 1 Million. Aber das Individuum denkt nur im Meterbereich, oder nur was ich mache. Und das sind Mechanismen, die nicht nur jetzt bei Lichtemissionen, sondern wo man beim Autofahren, wo man in vielen anderen Gebieten von der Umwelt sieht.
Das ist der Doppelpunkt auf DRS 1, das Thema Lichtverschmutzung. Leuchtreklamen mit Leuchtstrahler angestrahlte Hausfassaden, bis in hintersten und letzten Winkel ausgeleuchtete Plätze, Skybeamer und viel, viel Licht, wo statt nur gegen oben, dort an, wo man es braucht, mehr oder weniger direkt in den Sternenhimmel anzündet. Immer mehr Kunstlicht macht unsere Nacht zum Tag, lässt unsere Sterne verblassen. Es ist jetzt dann gleich 8:30, es ist dunkel und wir stehen mit dem Umweltingenieur und Dark Sky Vizepräsident René Kobler auf der Terrasse von seinem Haus. Von dort aus schaut der Hobbyastronom Kobler in vielen Nächten in den Himmel. René Kobler, wir schauen jetzt hier von Liestal aus Richtung Basel. Ist das so der typische Himmel, wie wir ihn bei uns in der Schweiz sehen in der Nacht?
Also wir sind hier in einem Siedlungsgebiet drinnen und wenn man sich vergewissert, dass man in einer Siedlung drinnen ist, sind die Verhältnisse noch einigermaßen gut. Das ist in vielen Schweizer Städten überhaupt nicht der Fall. Und man sieht auch als Beispiel, wenn man da Richtung Basel raus schaut, wo immerhin 20 Kilometer Luftlinie weg ist, erkennt man ganz deutlich eine Lichtglocke. Also selbst aus dieser Distanz aus einer Siedlung raus, die ja auch Strassenbeleuchtung hat, kann man zufällig die Lichtglocke über der Stadt Basel sehen. Noch extremer wird es, wenn es eine lichte Wolkendecke hat. Die ist also richtig hell, die Decke. Und das ist das Stadtlicht, das direkt von Leuchtquellen, aber auch das reflektierte Licht in oberen Halbraum gestreut wird und die öffentliche Beleuchtung, das sind also nur die öffentliche Beleuchtung, schon sind etwa 20'000 Leuchten. Die sind eigentlich nicht schlecht konzipiert, aber wenn man sich keine Gedanken macht bei der zukünftig anstehenden Stadtverschönerungen mit Licht, dürfte es also durchweg sein, dass die Lichtglocke noch wesentlich grösser wird und die astronomische Beobachtungsqualität da negativ beeinflusst.
Und wenn wir jetzt an den Himmel schauen, was sehen wir da an Sternen?
Also zum Zeitpunkt, wenn wir jetzt in den Zenit schauen, das heisst gerade rauf, ganz gerade rauf, dann sehen wir ein Pünktchen, das ist ein Stern, der nennt sich Vega. Das ist der ganz helle dort oben, der ganz, ganz helle, der sich so abhebt von den anderen. Das ist ein Stern, wo ich glaube, wenn ich es recht in Erinnerung habe, etwa 9 Lichtjahre weg ist. Den wird man immer sehen, auch aus einer sehr stark lichtverschmutzten Stadt. Aber wenn ich so stumm schaue, wenn ich jetzt hier in Namibia stehen würde, dann würde ich auf einen Schlag, wenn ich von Horizont zu Horizont ohne Lichtverschmutzung schaue, würde ich auf einen Schlag 2'000 Sterne sehen können. Und wenn ich hier oben schaue, das sind 500 bis 1'000, aber nicht mehr. Und das ist der Unterschied. Oder? Wenn man 2'000 sieht, dann hat das ganz einen anderen Eindruck, als wenn man nur 500, wenige 100 oder sogar aus einer Stadt aus noch wenige Dutzend sieht. Namibia ist etwa 2-2,5 Mal so gross wie ganz Deutschland. Das ist riesig gross und hat sehr, sehr viel Wüstengebiet. Und hat etwa 1 bis 2 Millionen Einwohner. Also viel kleinere Bevölkerung als die Schweiz und ein viel grösseres Land als ganz Deutschland. Und dort gibt es praktisch keine Lichtverschmutzung. Und was ich dort in der Wüste erlebt habe, das ist so eindrücklich. Dort ist man in der Wüste drin gestanden, muss das so vorstellen, um Mitternacht, wo es keinen Mond hatte, ganz dunkel, kein künstliches Licht. Und da schaut man in den Himmel rauf und sieht die Milchstraße in einem unwahrscheinlicher Kontrast. Und ich habe dann die Hand einen Meter über den Boden ausgestreckt und wenn man auf den Boden geschaut hat und ganz, ganz gut geschaut hat, hat man den Schlagschatten von der Hand verursacht durch die Milchstraße gesehen. So dunkel ist das da und so kontrastreich. Und wenn man dann an den Horizont schaut, ist das nicht wie da, wo die Sterne in Lichtglocken versaufen, sondern das geht bis an den Horizont runter und messerscharf fangen die Sterne an. Das heisst, man hat eine 180 Grad Sphäre über sich und kriegt richtig das Gefühl, man wäre im Universum drin. Und das ist wahnsinnig beeindruckend, wo bei praktisch jedem Mensch stattfindet, dass er ganz tief in sich hineingehen kann, sich bewusst wird, wie klein wir in dem Universum sind und trotzdem eben auch umgekehrt, wie wunderbar wir in dem Universum sind. Und das sind Gedankengänge, wo wir eine Batterie fürs Leben sind.
Gibt es denn da in der Schweiz überhaupt noch Orte, wo man wirklich so ein Erlebnis hat, die Milchstraße zu sehen?
Ich denke, wenn man in die Alpen geht, Bernina Pass zum Beispiel, den Sustenpass, Furka-Gebiet, also überall dort, wo keine Siedlung ist, wo viel Abstand zu der nächsten Siedlung ist und wo auch nicht Industriegebiete aufgestellt werden. Also dort, wo es einfach natürlich dunkel ist, kann man das schon erleben. Aber messtechnisch gibt es eigentlich in der Schweiz keinen einzigen Quadratkilometer mehr, wo absolut natürlich dunkel ist. Das gibt es nicht mehr. Seit 2001 weiss man das und die Tendenz ist stark zunehmend. Die Schweiz hat etwa 41'000 Quadratkilometer Fläche grob. Und grob etwa 2'800 Quadratkilometer Siedlungsfläche. Und die 2'800 Quadratkilometer Siedlungsfläche sind die Flächen, die Licht brauchen, und dort leben wir. Und die 2'800 Quadratkilometer Siedlungsfläche werden so stark angeleuchtet, dass die restliche Fläche von in dem Fall 38'500 Quadratkilometer mit aufgehellt wird, wo wir es gar nicht brauchen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, dass auch die dunklen Gebiete, vielleicht irgendwann die Milchstrasse, gar nicht mehr direkt erfahrbar sind.
René Kobler, Sie stehen in vielen Nächten auf dieser Terrasse aussen an Ihrem Teleskop, schauen in den Himmel rauf. Was bedeutet Ihnen die Momente, wo Sie raufschauen und die Sterne sehen?
Es ist eine Art Zufriedenheitsgefühl. Man beruhigt sich, der Lärm wird leiser. Es entsteht ein wunderbares Gefühl, wenn man zu diesen Sternen schaut und sich einmal vor Augen hält, wie weit das weg ist und dass es fantastisch ist, dass das Licht jetzt auf meine Netzhaut trifft und dass ich das Universum wahrnehmen kann. Einfach anhocken und sich kurz einmal ein paar Minuten bewusst werden, dass wir als Weltkugel, wie als Raumschiff in dem leeren, fast leere Universum uns bewegen.
Genau diese Erfahrung können wir heute kaum mehr machen. Es sei denn, wir fahren irgendwo in die Berge, wo es zwar hier in der Schweiz wegen der nächtlichen Beleuchtung der Städte und Dörfer rundherum auch nicht mehr ganz dunkel wird, wo man aber trotzdem die Milchstrasse noch relativ gut sehen kann. Übrigens ist der Blick auf die Milchstrasse für die meisten Menschen zu Europa unterzwischen zu einer regelrechten Exklusivität geworden. 99% der Europäer leben nämlich unter einem leicht verschmutzten Himmel und mehr als die Hälfte der Menschen zu Europa sehen die Milchstrasse nicht mehr, weil der Himmel zu hell bzw. die Lichtverschmutzung zu gross ist. Wenn die Sterne am künstlichen hellen Nachthimmel langsam verblassen, wenn man die Milchstrasse nicht mehr sehen kann, sich nicht mehr mit einem simplen Blick in den Sternenhimmel als winziger Teil im riesigen Universum erfahren kann, dann fällt das Erlebnis weg, wo während Jahrhunderten, wo der Nachthimmel noch ganz dunkel war, ganz selbstverständlich zum menschlichen Erfahrungsschatz gehört hat. Aber wie auch immer, die Auswirkungen dieser hellen Nacht auf den Mensch, das kann man nicht einfach als Luxusproblem von ein paar Sternguckern abtun. Licht in der Nacht, sagt der Professor und Chronobiologe Christian Kai-Jochen, der an der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel unter anderem Schlafforschung betreibt, hat einen Einfluss auf uns Menschen. Und gerade der Hell-Dunkel-Wechsel zwischen Tag und Nacht, sagt er, sei wichtig für den Mensch.
Der Mensch ist eigentlich eine riesen Uhr, kann man so sagen. Unsere Hormonspiegel, die meisten haben eine rhythmische Freisetzung, das heisst einen sogenannten 24-Stunden-Rhythmus oder einen sogenannten zirkadianen Rhythmus. Auch unsere Körpertemperatur hat so einen Rhythmus, unsere Stimmung, unsere Leistung, also unsere Leistungsfähigkeit, kognitive Leistungsfähigkeit. Und all diese Rhythmen werden durch den Licht-Dunkel-Wechsel synchronisiert. Also angepasst an die Nacht und an den Tag.
Das Licht bzw. Dunkelheit geben also eine Art Zeit vor.
Das Licht ist ein Zeitgeber, ja. Das Licht signalisiert am Körper, es ist Tag. Das heisst, der Körper ist auf Tag, die ganze Physiologie, wie wir sagen, ist auf Tag eingestellt. Sobald das Licht weggeht, darf das Melatonin im Körper und praktisch das Küssi schütteln. Das heisst, sich oder den Körper parat machen, um ins Bett gehen und schlafen. Und es ist ein ganz natürlicher Rhythmus, der jeden Tag stattfindet.
Ausgeschüttet wird Schlafhormon Melatonin normalerweise etwa um 9 Uhr Nacht, wenn es eigentlich sollte dunkel sein. Was aber passiert, wenn wegen vielen Kunstlicht voraus die Nacht einfach nicht mehr richtig dunkel wird? Was das genau für den Menschen bedeutet, sagt Christian Kai-Jochen, können wir heute noch nicht sagen. Klar sei aber auf jeden Fall, dass grössere Lichtmengen die Melatoninausschüttung im Körper bremsen.
Wir reden so von 500 Lux oder 600 Lux. Dann hat es auch eine Auswirkung beim Menschen. Das heisst, Melatonin, das Nachthormon, das ausgeschüttet wird in der Nacht, wird sofort unterdrückt. Also das wird wieder am Körper signalisiert, es ist Tag, obwohl es eigentlich Nacht ist.
Es kann zu Schlafstörungen kommen und Schwierigkeiten beim Einschlafen. Treffen tut das vor allem Leute, die zur Nacht arbeiten, die dann am Licht ausgesetzt sind, wenn es eigentlich dunkel sein sollte. Schichtarbeiterinnen, das haben die Schlafforscher auch festgestellt, sollen sogar ein deutlich höheres Risiko haben, an Brustkrebs zu erkranken. Die Studie, sagt Christian Gajochen, sei zwar umstritten, aber er könnte sich durchaus vorstellen, dass an diesen Resultaten etwas dran sei. Licht hat einen grossen Einfluss auf den menschlichen Körper. Man könne sich zum Beispiel auch fragen, ob es echt mit dem Licht etwas zu tun hat, dass Mädchen heute früher geschlechtsreif werden.
Ist auch eine Hypothese, die rum ist, warum haben die Menarchen bei den Mädchen, warum fährt das früher an? Als zum Beispiel vor 200 Jahren, wo man das Kunstlicht noch nicht hatte, ist Licht auch ein Faktor in dem. Warum haben die Mädchen, die Menarchen früher, die näher im Süden sind, die haben ja auch mehr Licht am Abend? Hat das etwas mit Licht zu tun? Und wir wissen, dass das Melatonin eben nicht nur ein zirkadianes Hormon ist, sondern auch ein sehr wichtiges Hormon ist in der Pubertät, in der Auslösung von der Pubertät. Also zum Beispiel weiss man, wenn man verfrühte Pubertät hat, dass das zum Teil mit dem gestörten Melatoninspiegel zu tun hat. Also da gibt es ein Zusammenspiel zwischen Licht und Melatonin auch in der Pubertät. Also es ist nicht sehr abwegig, so etwas zu postulieren. Aber es ist schwierig zu untersuchen. Aber es gibt immer bessere und neuere Studien, die da in die Richtung weiterforschen.
Unter Schlaflosigkeit und Schwierigkeiten beim Einschlafen leiden aber nicht nur Schichtarbeiter, also die Leute, die mehr oder weniger täglich in der Nacht grossen Mengen von Kunstlicht ausgesetzt sind. Auch wer relativ kurze Zeit in der Nacht hell statt dunkel hat, muss damit rechnen, dass die innere Uhr für einen Moment durcheinander kommt.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde durch ein hell erleuchtendes Gebäude laufen müssen, bevor Sie heimkommen, wird Ihre innere Uhr verstellt. Und zwar, wenn Sie es am Abend kriegen, wird die innere Uhr, wir sagen dem, nachverschoben. Also Sie haben dann länger zum Einschlafen nachher, sehr wahrscheinlich. Nicht immer, aber es kann sein. Und Sie werden praktisch auf eine neue Zeitzone eingestellt. Also sie sind, sagen wir jetzt mal, eine Stunde bei einem hellen Raum. Das gibt etwa eine Stunde Zeitverschiebung. Sie wären dann wahrscheinlich in Portugal.
Aber klar, da reden wir von grossen Lichtmengen, die beim Menschen die krasse Auswirkungen auf die innere Uhr haben. Aber auch kleinere Lichtdosen, das zeigen neueste Untersuchungen im Schlaflabor von der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel, haben einen Einfluss auf den Menschen. Wir werden, sagt Christian Gajochen, nämlich immer wie sensitiver auf Licht.
Äußere neue Untersuchungen zeigen, auch ganz kleine Lichtstärken haben schon einen Einfluss beim Menschen. Also vor 40 Jahren hat man gemeint, das Licht hat überhaupt keinen Einfluss. Es sind alles soziale Stimuli, die wichtig sind für die innere Uhr. Dann hat man angenommen, ja, okay, das Licht hat auch beim Menschen Einfluss, aber man braucht 5000 Lux, das sind riesige Zahlen. Und jetzt in den letzten Jahren ist man praktisch auf 1 Lux angekommen, 1 Kerze. Und das ist ganz wichtig, das könnte eben schon sein, dass schon ganz kleine Veränderungen, und vor allem in der Nacht, zu dem Nachrichten nicht gut sind für das Nachrichten auf der inneren Uhr.
Ein Luxlicht von einer Kerze, sagt Christian Gajochen, hat schon Auswirkungen auf den Hormonhaushalt und auf die Leistungsfähigkeit des Menschen. Und wenn so kleine Lichtmengen im Labor schon Wirkung zeigen beim Menschen, dann, sagt Christian Gajochen, könnte man sich durchaus vorstellen, dass auch die Nächte, die wegen der Lichtverschmutzung nicht mehr wirklich ganz dunkel werden, sich auf den Hormonhaushalt auswirken. Und vielleicht auch auf mehr. Die Auswirkung von Licht, sagt Christian Gajochen Hegi, das zeigen Untersuchungen mit grösseren Mengen von Licht im Labor, jedenfalls Auswirkungen bis in die Gene.
Also wir haben zum Beispiel Lichtgehen am Abend, 2 Stunden, Blaulicht versus Grünlicht und kein Licht. Und mit dem Blaulicht haben wir ein Gen können aktiv machen, also induzieren, wo ein wichtiger Bestandteil ist von unserer inneren Uhr.
Ob die vom Kunstlicht erhellten Nacht ähnliche Auswirkungen könnten haben, sagt Christian Gajochen, können wir heute aber noch nicht mit Sicherheit sagen. Um wirklich zu sehen, wie sich die Lichtverschmutzung auf den menschlichen Körper auswirkt, müsse noch ganz viel Forschungsarbeit geleistet werden.
Es wäre zum Beispiel nur einmal interessant, um die Lichtverschmutzungskarte von der Schweiz zu erstellen und dann quasi eine Karte machen von der Verteilung der Schlafstörungen und schauen, ob das deckungsgleich ist. Es könnte ja wirklich sein, dass es vermehrt Schlafstörungen gibt in hell erleuchtenden Städten im Vergleich zu den dunkleren Landregionen in der Schweiz. Ich glaube, dass da vielleicht ein Zusammenhang könnte bestehen.
Wegen der Lichtverschmutzung wird es in keinem Quadratkilometer von der Schweiz mehr so richtig dunkel. Das ist der Doppelpunkt auf DRS1. Wie sich unsere Nächte, die wegen vielen Kunstlicht nicht mehr wirklich dunkel werden, auf den Menschen auswirken, das ist noch weniger erforscht. Mehr weiss man dafür über die Wirkung von künstlichen Lichtquellen auf Zugvögel, die zum grossen Teil zur Nacht fliegen, sagt Professor Bruno Bruderer, Leiter der Vogelzugforschung der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Wenn nämlich im Herbst Grasmücken, Rohrsänger, Rotbrüschli und wie sie alle heissen, Richtung Süden unterwegs sind, um dort zu überwintern, dann lassen sich die Vögel von künstlichen Lichtquellen schnell irritieren und von ihrem Weg ablenken. Vor allem dann, wenn die Luft feucht ist, wenn es neblig ist, die Wolken tief hängen und sich über den erleuchteten Städten und Dörfern gelbe Lichtglocken, sogenannte Lichttöne, bilden.
Vielleicht hängt das damit zusammen, dass im natürlichen Zustand, wenn sie in einer Wolkendecke ein Licht sehen, dann ist das wahrscheinlich der Mond. Und wenn man dem entgegenfliegt, kommt man über die Wolkendecke. Aber das ist eine vage Erklärung. Wahrscheinlich gibt es noch andere Sachen, die hier mitspielen. Auf jeden Fall fliegen Vögel, wenn sie so unter schlechten Sichtverhältnissen unterwegs sind, dann fliegen sie irgendwelchen Lichtquellen entgegen. Und wenn jetzt das zum Beispiel der Lichtturm ist von einer Stadt, wo in dem Dunst innen entsteht, in dem feuchten Dunst, dann fühlen die Vögel, wenn sie mal drin hineingeflogen sind, dort anfangen umkreisen drin und können unter Umständen bis zur Erschöpfung kreisen in einem solchen Lichtturm.
Passiert ist das zum Beispiel einem Wattvogel, wo die Forscher von der Sempacher Vogelwarte vor einem Radar hatten.
Der Wattvogel ist 3/4 Stunde lang in dem Kessel von Lauerz geblieben, weil es rundum entweder beleuchtete Ortschaften gehabt, mit so einem Lichtturm. Also wir haben gesehen, wie er vom Lauerzsee Richtung Goldau geflogen ist und dort einen Bogen gemacht hat. Nachher ist er wieder Richtung Rigi geflogen. Dann ist er zurückgeflogen Richtung Seewe-Schweiz, weil es dort beleuchtete Wolken gehabt hat. Nachher ist er wieder an Rigi angekommen, weil dort auch wieder eine neu beleuchtete Wolke gekommen ist, die wahrscheinlich von Schweiz hinten rauf, von Ingebol beleuchtet war. Und erst nach etwa einer halben Stunde hat er langsam sich angefangen entfernen, der Rigi entlang Richtung Zugersee.
Weil in einer einzigen Nacht in der Zeit der grossen Vogelzüge gegen 2 Millionen Vögel Richtung Winterquartier über die Schweiz hineinfliegen, also pro Nacht sehr viele Vögel können unterwegs sein, sind es dann natürlich häufig mehr Zugvögel, die sich von künstlichen Lichtquellen irritieren lassen. Und nicht nur ein einzig, wie im Fall von dem Wattvogel am Lauerzer See. Das zeigt ein Beispiel von einem heller leuchtenden Gewächshaus in Deutschland, wo ganze Scharen von Zugvögeln wegen einer einzigen Lichtquelle im Dunkeln die Orientierung verloren haben.
Das hat eine Nacht gegeben, wo 11'000 Vögel angezogen worden sind von diesem Licht. Und von denen ist dann auch ein grosser Teil irritiert herumgeflogen. Und man hat auch über 3'000 Vögel gesehen landen in der Umgebung von diesem Treibhaus. Und man hat nachher noch sehr viel mehr Vögel gefunden. Also man rechnet damit, dass vielleicht etwa 5'000 Vögel dort in dieser Nacht bei diesem Treibhaus runtergegangen sind.
Runtergegangen, aber zum Glück nicht gestorben. So glimpflich wie jetzt Deutschland läuft es aber nicht immer ab, wenn Zugvögel von Kunstlicht in der Nacht angezogen werden.
Ein Beispiel ist der Reklamenscheinwerfer von der Jungfraubahn in der Sphinx. Und also in der Eiswand von der Sphinx. Dort hat einmal eine Meteorologin, die dort in der Wetterstation oben tätig war, entdeckt, dass regelmäßig am Morgen nach einer Nebelnacht unten an der Eiswand ein schwarzes Band war, wo sie nachher mit dem Feldstecher geschaut hat, sind das immer tote Vögel gewesen, die dort unten gelegen sind.
Das war in den 70er Jahren. Heute sterben an der Sphinx keine Vögel mehr. Die Betreiber der Jungfraubahnen stellen in der Nebelnacht das Licht ab. Und das macht ja durchaus Sinn, weil man unter dem Nebel den Reklamenscheinwerfer ja sowieso nicht sieht. Wie viele Vögel jedes Jahr über der Schweiz von ihrem Weg abkommen und möglicherweise auch abstürzen, kann der Bruno Bruder nicht sagen. Zahlen geben sie keine. Weil man schlicht und einfach nicht die ganze Schweiz auf tote Zugvögel absuchen kann. Anders ist das in den USA, wo es viel heller leuchtete und ganz hohe Gebäude gibt, z.B. Sendetürme, wo Zugvögel anziehen und wo man dann ganz gezielt um die Türme oder hohe Gebäude herum nach toten Vögeln suchen kann.
Übermittlungstürme, also Fernsehtürme und andere Kommunikationstürme, wo zum Teil 100, 200 bis 300 Meter hoch sind und häufig mit Seil abgespannt und eben häufig auch beleuchtet. Und dort gibt es wirklich Massenkollisionen. Also es gibt einen berühmten Extremfall, wo an einem Fernsehturm in zwei aufeinanderfolgenden Nächten je 15'000 Vögel umgekommen sind.
3% der Nächte, von dem geht man in den USA aus, sind sogenannte Massenkollisionsnächte. Neblige Nächte, wo viele Vögel vom Kunstlicht angezogen die Orientierung verlieren und irgendwo an der Fassade von einem Wolkenkratzer oder einem hohen Fernsehturm das Leben lassen. In Zahlen schätzt man, sterben so pro Jahr in den USA allein an solchen Sendetürmen an die 40 Millionen Vögel. Nimmt man noch die Hochhäuser dazu, ist die Zahl der Vögel, die auf dem Weg Richtung Winterquartier umkommen, vermutlich noch viel, viel höher.
Es gibt Naturschützer in Amerika, die damit rechnen, weil ja nicht nur die Türme Opfer kosten, sondern auch die vielen Wolkenkratzer, die es hat, dass insgesamt pro Jahr etwa 100 Millionen Vögel in Nordamerika umkommen, wegen Kollisionen mit grossen Gebäuden und Türmen infolge von diesen Lichteinflüssen.
Die grossen Zahlen haben die Leute in den USA aufgeschreckt und grosse Städte wie New York und Chicago oder auch Toronto in Kanada haben im Jahr 2003 reagiert und in der heiklen Nacht das Licht gelöscht.
Das Tolle war, dass sich nicht nur Privatleute haben aufrütteln lassen, sondern auch Behörden. Und weil Behörden mitgemacht haben, hat man dann auch an den öffentlichen Gebäuden in der Zugzeit können das Licht ausschalten und auch Leute, die vielleicht noch etwas zögert haben, sind durch das eingeladen worden, mitzumachen und haben dann an diesen Hochhäusern die Rollläden runtergelassen Nacht oder die Vorhänge gezogen oder was auch immer, die Attraktionswirkung zu reduzieren. Und wenn jetzt das in vielen Städten in Amerika würde Schule machen, dann könnte man natürlich Millionen von Vögeln pro Jahr retten.
Dass Kunstlicht in der Nacht sich aufs Verhalten der Vögel auswirkt, merkt man aber nicht nur daran, dass sie sich vom Licht irritieren lassen und massenhaft an den Fassaden von Hochhäusern und Sendetürmen zu Tod kommen oder über erleuchtete Gebiete kreisen und kreisen, bis sie völlig entkräftet sind, sagt Bruno Bruderer. Dass die Nacht nicht mehr wirklich dunkel werden, störe immer mehr auch den Tag-Nacht-Rhythmus der Vögel.
Ich komme etwa mal Telefon über an der Vogelwarte, wo jemand anfragt, und sagt, ich habe im Garten einen Vogel, der singt mitten in der Nacht. Meistens sind es Amseln oder Rohkehle. Und wenn man ein bisschen genauer darauf eingeht, dann stellt man regelmäßig fest, der Garten ist in der Nacht einfach beleuchtet durch irgendeine Lichtquelle aus der Umgebung. Und es hat auch schon Leute gegeben, die gesagt haben, die Amsel spinnt. Die singt mitten in der Nacht, aber die spinnt gar nicht, wir spinnen.
Und trotzdem ist es für den Vogelzugexperten Bruno Bruderer von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach und für den Vizepräsidenten von Dark Sky Switzerland, den Umweltingenieur und Hobbyastronom René Kobler klar, wegen vielen Kunstlicht in der Nacht allein sterben Zugvögel nicht aus. Und auch die Natur kommt wegen der zunehmend hellen Nacht allein nicht völlig aus dem Gleichgewicht. Aber wenn es nicht mehr ganz dunkel wird, sagt René Kobler, belastet das die Natur.
Sicher ist es ein weiterer Nadelstich in ein Ökosystem. Das kann man ganz sicher sagen. Inwiefern es das gefördert, das ist schlecht messbar. Weil auch da handelt es sich um ein dynamisches System und nicht nur bei unnötigen Lichtemissionen, sondern auch in allen anderen Umweltbereichen ist es nicht möglich, das messbar zu machen. Aber ganz sicher, es ist nicht das, was das ganze Ökosystem zum Kippen bringen wird. Also so, es gibt andere Sachen, die noch gravierender sind, aber es ist wieder ein weiterer Faktor. Und tausendmal ein kleiner Faktor, bringt dann der Schluss, also am Schluss aufgrund von Kumulationseffekten, wieder eine Gesamtbelastung. Es ist ein Beitrag an die bereits bestehende Gesamtbelastung am Ökosystem.
Kommt dazu, dass Kunstlicht in der Nacht nicht nur den Vögeln und vor allem den Zugvögeln Probleme macht, auch ganz andere Ökosysteme sind betroffen, weiss der René Kobler. Zum Beispiel Seen mit stark beleuchteten Uferpartien.
Dort haben wir Ökosysteme und das sind die Wasserflöhe oder Daphnien, die in stehenden Gewässern zum Beispiel am Grund leben und in der Nacht und die Wasseroberfläche aufkämmtend zur Nahrungsaufnahme. Ein Signal für die ist Dunkelheit. Jetzt, wenn wir natürlich Kunstlicht haben, sehr viel, meinen die, es sind immer noch Tag, kommen nicht rauf und schon wieder haben wir in einem Ökosystem eine ganze Nahrungsprozesskette unterbrochen.
Daphnien bleiben am Grund und fressen die Algen, die oben auf dem Wasser schwimmen, nicht weg. Und auch die Biodiversität der Insekten und indirekt dann natürlich auch die Artenvielfalt der Vögel, die diese Insekten fressen, und die Pflanzen, die von diesen Insekten bestäubt werden, ist gefördert, weil im Sommer Nacht für Nacht unzählige Insekten vom Kunstlicht angezogen werden und dort im Licht verglühen.
Der Gerhard Eisenbeiss, der ein bekannter Insektenforscher in Deutschland ist, hat einmal eine Grobrechnung gemacht. Und er sagt, wobei er sagt, das ist sehr vage, es ist eine Hochrechnung, oder? Dass pro Nacht in Deutschland an der öffentlichen Beleuchtung ca. 100 Millionen Insekten verenden. Und das sind einmal schnell mehrere Milliarden in einem Sommer. Und ob jetzt also Milliarden oder 10 Milliarden, spielt gar nicht eine Rolle. Es sind einfach Unmengen von Zahlen, wo man ganze Zugwaggen damit füllen würden. Zwar jede Nacht. Und bei der Schweiz kann man so sagen, ist man pro Sommernacht bei 10 Millionen oder bei vielleicht 1 Milliarde oder 5 Milliarden in einem Sommer. Also das sind ganz grobe Hochrechnungen. Es geht nicht darum, das auf die Zahl genau zu haben, aber einfach so, es ist im Milliardenbereich in einem Sommer. Und man sieht das halt eben nicht, weil wenn die tot runterfallen, die sind leicht und es windet immer ein bisschen und die werden immer wegblasen. Also wäre der Wind nicht und man würde all die Leichen am Morgen sehen, wäre das vielleicht mehr im Bewusstsein der Leute.
Doppelt so hell ist die Schweiz in den letzten 10 Jahren geworden und auf keinem Quadratkilometer hier in der Schweiz wird es in der Nacht mehr so richtig dunkel. Und noch immer wird frisch und fröhlich weiter drauf los beleuchtet. Trotzdem sieht der Vizepräsident von Dark Sky Switzerland, der René Kobler, einen kleinen Silberstreifen am Horizont. Die Leute fangen langsam an umzudenken. Werden sich Schritt für Schritt bewusst, was sie verlieren, wenn die Nacht nicht mehr richtig dunkel wird, wegen der künstlichen Beleuchtung vom Aussenraum.
In dieser wahnsinnigen Menge wie heutzutage scheint irgendwie etwas stattzufinden im Sinn von, das ist zu viel des Guten. Immer mehr Leute merken, dass Leuchten eben auch blenden können, dass sie lichtverschmutztes Schlafzimmer aufgehellt werden. Und das hat jetzt so eine Menge, so eine Quantität angenommen, wo irgendwie eine Art Schmerzgrenze da ist, wie bei feinen Sachen. Das ist ähnlich wie bei Lärm. Oder? Wenn es ein bisschen Lärm gibt, reklamiert niemand. Und erst wenn man an einer Autobahn wohnt, wird man sich dem Problem bewusst.
Dass bei den Leuten möglicherweise ein scheues Umdenken im Gang ist, vermutet auch die Soziologin Ruth Hungerbühler von der Università della Svizzera Italiana zu Lugano. Im Rahmen vom Nationalen Forschungsprogramm 48 Landschaften und Lebensräume der Alpen hat sie für das Projekt Fiat Lux, wo es um die Entwicklung und Gestaltung von Nachtlandschaften im Tessin geht, in einer Umfrage von Leuten zu Lugano und Zwerscho wollen wissen, wie sie die Nachtlandschaft wahrnehmen, dort wo sie leben. Und da, sagt Ruth Hungerbühler, haben die Leute die Aussenraumbeleuchtung, die immer mehr zunehmen, anfangen zu kritisieren.
Es ist kritisiert worden an Ort, wenn es quasi nicht stimmt. Also man hätte quasi nichts dagegen, ein kommerzielles Zentrum zu beleuchten, wenn es effektiv auch sehr ein belebtes Zentrum ist oder wenn zum Beispiel die Läden zu Abend auch offen wären. Aber man ist sehr dagegen, wenn es nur die Schaufensterfunktion hat. Also eben, wenn es quasi etwas verspricht, was es nicht halten kann. Und das ist ja natürlich der Fall, wenn man durch die ganze Nacht durch in einer Stadt, die ja keinen Obenverkauf hat, die Schaufenster zu hell beleuchtet. beispielsweise haben unsere Jungen gesagt, sie empfinden die Art von Beleuchtung auch oft ein bisschen wie ein Beschiss. Also beispielsweise eine Stadt wie Lugano, wo bestimmte Strassen sehr beleuchtet sind. Und das gaukelt dem vor, dass sie da wahnsinnig viel los und dabei stimmt es ja gar nicht, weil ein grosses Nachtleben ist in Lugano eigentlich nicht vorhanden.
Die Leute wünschen sich also mehr Zurückhaltung beim Beleuchten, weil sie offenbar langsam durchmerken, was sie verlieren, wenn es nicht mehr dunkel wird. Gerade ein paar Mal, sagt Ruth Hungerbühler, haben die Befragten den Verlust vom Sternenhimmel bedauert.
Die gesagt haben, ich wollte meinem Kind den Sternenhimmel zeigen und habe festgestellt, dass ich muss quasi eine Tagesexkursion machen oder eine halbe Tagesexkursion, um an einen Ort hinzugehen, wo man das wirklich noch sieht.
Und apropos Sternenhimmel, dass die Kinder in den Städten, auch wenn die eher kleiner sind, wie eben Lugano, den Sternenhimmel tatsächlich nicht mehr richtig kennen, das hat sich der Soziologe vom Projekt Fiat Lux deutlich gezeigt, wo sie die Kinder vom kleinen Dörfli Verscho und die von Lugano die Nacht zeichnen haben.
Die Lugano-Zeichnungen sind voll von Leuchttafeln und Casino-Beleuchtung und weiss nicht was und so. Und die, die sie im Dorf gemacht haben, auf dem Land, die sind alle total dunkel. Und quasi die einzelnen Lichter, die man sieht, sind eben die Lichter von den Häusern, aber auch so die Fenster von den Häusern. Und das Naturlicht ist natürlich auch ganz anders erschienen in diesen Kinderzeichnungen. In den Stadtzeichnungen hat es ein bisschen ausgesehen, wie wenn die so quasi wie eine Weihnachtsbeleuchtung am Himmel aufgehängt wären. Und wenig Kontrast eigentlich zum Himmel. Also der Himmel war dort immer in der hellblau gewesen, und dann hat es noch ein paar Mündchen und Sternchen drin gehabt. Und in den Landzeichnungen war der Himmel schwarz gewesen, und die Sterne haben gefunkelt und ein grosser Mond war vielleicht gewesen, oder auch nur eine Sichel. Aber die haben sich so richtig, man hat gemerkt, das ist die Lichtquellen in der Nacht.
Der Mond und Sterne. Wenn man die Himmelskörper den Menschen wieder mehr zeigen würde, ist der René Kobler überzeugt, auf Nachtexkursionen zum Beispiel, dann könnte man die Leute auf die Lichtverschmutzung aufmerksam machen und sie einfacher davon überzeugen, dass es so viel Licht in den Aussenräumen schlicht und einfach nicht braucht.
Leute, die das sehen, die haben immer Begeisterung. Es gibt nie einen Fall, wo die Leute sagen, die blöden Sterne oder so, sondern es ist immer das Gegenteil, sei das bei Kindern oder bei älteren Leuten. Und wenn man zeigt, dass es das gibt, dann entwickeln sie wieder eine Wertschätzung für das. Und wenn es eine Wertschätzung gibt, gibt es wieder eine Art Schutz.
Und Schutz heisst für den René Kobler weniger künstlich beleuchten. Nein, nicht zurück ins Kerzenzeitalter, aber einfach mit Zurückhaltung beleuchten. Rund ein Drittel der Beleuchtung im Aussenraum, schätzt der René Kobler, sei nämlich überflüssig.
Man könnte, wenn man es ganz grob, das ist nur ein Modell, wenn die einteilen, die gesamte Aussenbeleuchtung in eine funktionale Beleuchtung eintun und in eine nicht-funktionale. Die Gruppe der funktionalen Beleuchtung sind die, die zum Beispiel mit Sicherheit zu tun haben, die klare Notwendigkeit ist. Also ein Fußgängerstreifen wegen der Verkehrssicherheit, Veloradweg oder sagen wir Beleuchtung für verkehrsschwache Teilnehmer, Fußgänger und so weiter. Vielleicht auch eine Notbeleuchtung oder vielleicht Orientierungshilfen und so weiter. Das sind alles funktionale Beleuchtungen. Da glaube ich, das sind Leuchten, die braucht es, die müssen wir Menschen haben, die wollen wir haben. Wo ich ein grosses Fragezeichen stelle, ist bei dieser nicht funktionalen Beleuchtung. Also alle Fassaden anleuchten, Seen anleuchten, Berge anleuchten, Skybeamer aufstellen, alle Gärten, alle Bäume anstrahlen, die ganze Nacht durch, vielleicht auch im Winter, wenn es nicht einmal Laub hat und so weiter. Das sind ja alles Beleuchtungen, die nicht direkt im Zusammenhang mit der Sicherheit stehen, sondern ganz andere Ziele verfolgen. Und da würde ich doch ein grosses Fragezeichen hinter feinen Beleuchtungen stellen.
Und damit in Zukunft weniger unnötige Leuchten in die Nacht rausstrahlen, sagt René Kober, gäbe es 5 Punkte zu beachten, wo im Übrigen in die gleiche Richtung zielen wie die Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen vom Bundesamt für Umwelt, die kürzlich rausgekommen sind.
Die allererste Frage ist immer, braucht es die Leuchten überhaupt? Es klingt ein bisschen provokativ, aber ich kenne Beispiele von Plätzen, wo vor 25 Jahren 8 Leuchten das beleuchtet haben und mittlerweile sind das über 40 Leuchten. Und da kann man sich auch fragen, braucht es 40 Leuchten, wenn 8 genügen würden? Das Zweite ist, wenn sie braucht, zum Beispiel aus sicherheitstechnischen Gründen, dann soll man sie abschirmen. Licht soll dort hingehen, wo man es braucht, und nicht dort hingehen, wo man es nicht braucht. Ein Beispiel ist der Himmel. Licht, das direkt von der Leuchte in den Himmel raufgeht, das braucht niemand, oder? Das soll man abschirmen. Im Grunde genommen soll man sich bei Licht so verhalten wie an einer Tankstelle. Dort schaut man auch, wenn man das Benzin einfüllt, dass jeder Tropfen in den Tank hineingeht und schüttet nicht die Hälfte daneben. Und so sollte man es auch ein bisschen mit Licht sehen. Dann das Dritte ist, immer von oben nach unten. Dann gibt es noch den vierten Punkt, die Anspruchshaltung. Das, was man mit 10 Lux zum Beispiel beleuchten kann, sollte man bei 10 Lux bleiben und nicht mit 100 Lux anstrahlen. Die Tendenz, dass der Wirkungsgrad der Lampe immer besser wird, führt manchmal dazu, dass man etwas einfach stärker anleuchtet. Und das ist halt alles auch Licht, das in den Aussenraum gebracht wird. Also die Anspruchshaltung des Menschen ist eine wichtige Komponente. Und dann gibt es noch den fünften Punkt, ganz ein altmodischer, ganz ein einfacher, abschalten. Reklamen, die am Morgen um 2 oder um 3 noch eingeschaltet sind, die haben doch keine Werbewirksamkeit. Das nützt niemandem und das könnte man abschalten.
Tönt eigentlich ganz einfach, abschalten. Voraussetzung ist allerdings, dass man weiss, welche von seinen Lampen oder Leuchtreklamen wann brennen. Und mit dem Wissen, sagt René Kober, happer ist noch.
Es gibt ganz einen Haufen Gewerbetreibende, die gar nicht wissen, wenn ihre Leuchte abschaltet. Also das ist nicht Boshaftigkeit oder Blödheit oder so etwas, sondern es ist halt billig und darum kümmert man sich nicht drum. Und so, wenn man jede Leuchte jeden Tag und ein- und ausschaltet, wäre es sehr einfach zu sagen, ja, um 6:30 habe ich keine Kundschaft mehr, dann kann ich meine Leuchten abschalten. Ich spare nur Strom, oder? Und die Lebensdauer wird auch noch grösser von dieser Lampe. Also man hat nur Vorteile. Oder spätestens am 10 Uhr, wenn man das mit dem Lärmfenster synchronisieren will, weil in der Schweiz ist auch zwischen der Nacht am 10 Uhr und morgen am 6 Uhr sind schärfere Werte wegen dem Lärm, weil dann sollte man schlafen. Und eigentlich ist das eine Ruhephase. Und so soll man Licht auch ein bisschen so anschauen, nicht als Konkurrenz zur Ruhe, sondern irgendwann müssen wir uns regenerieren und zu viel Licht könnte das verhindern.
Dass man mit einer sinnvollen Beleuchtung nicht nur die Regenerationsphase von Mensch und Natur respektiert, sondern darüber aus auch noch an Energie, sprich Geld sparen, zeigt das Beispiel von den SBB. Bei der Sanierung von über 620 Bahnhöfen haben sie die geplanten 8 Meter hohen Leuchtstelen zur Beleuchtung der Bahnhöfe nochmals überdenkt und ein Beleuchtungskonzept gewählt, das möglichst wenig Licht sinnlos in den Nachthimmel verpufft. Statt mit 4x150 Watt werden die neuen Leuchtstelen von den SBB heute mit 4x70 Watt angestrahlt. Das gebe ich genau gleich her, sagt René Kobler, und die SBB spart erst noch 113'000 Franken pro Jahr. Und was die SBB so mit sinnvollen Leuchten jedes Jahr einspart, wäre, so ist der René Kobler überzeugt, auf die ganze Schweiz hochgerechnet ein schöner Batzen, den man einsparen könnte, wenn wir alle unseren Aussenraum zurückhaltender würden beleuchten.
Aus dem Bauch heraus denke ich mir, dass das mehrere 10 Millionen Franken pro Jahr sind, die man an reinen Energiekosten in der Schweiz sparen könnte. Und das ohne Qualitätseinbuße. Also Beleuchtung hat immer noch die gleiche Qualität, aber das sind sehr, sehr grobe Berechnungen. Es kann sein, dass da noch viel mehr rauskommt. Also es gibt Berechnungen von einem Energieinstitut, das da auf höhere Zahlen kommt. Aber ich würde mal vorsichtig sagen, mehrere 10 Millionen Franken.
Das einfach so als angenehmer Nebeneffekt von mehr Zurückhaltung beim Beleuchten. Dass wir aber etwas gegen die Lichtverschmutzung müssen unternehmen, steht für den René Kobler sowieso außer Zweifel. Energiespareffekt hin oder her. Über kurz oder lang vermutet der Umweltingenieur Kobler nämlich, sei bei einer Zunahme der Lichtemissionen in der Schweiz von jährlich 6-9% die Grenze, wo sich die Natur wieder erholen kann, erreicht.
Wenn man einen See verschmutzt, ist das ja nicht linear, wird dreckiger und langsam geht er kaputt, sondern es gibt irgendeinen Punkt, da kippt der See. Und wenn er diesen Punkt erreicht hat, dann im wahrsten Sinne des Wortes, also dann klopft es praktisch in dem See, dann ist er kaputt und dann muss man den wieder beleben. Und wir wissen nicht, ob das bei Licht vielleicht auch so ist, oder? Dass es eine Zeit lang schön absorbiert wird und die Schäden nicht sichtbar. Und oftmals fängt das an und dann ist es wirklich. Wir wissen es nicht. Aber man sollte sich Gedanken darüber machen, dass es auf keinen Fall so weit kommt. Thank you.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.